Ja, na, und die ersten Worte wollen ja immer wohl überlegt sein, wenn man zwei Wochen nicht da war. Aber ich glaube, guten Abend ist schon sehr angemessen. Das passt. Ja, ich möchte heute über ein sehr interessantes Thema predigen. Also, finde ich jedenfalls. Ich hoffe, dass es euch auch interessiert. Ach, jetzt weiß ich auch, warum ich so schlecht sehe. Es hat gewundert, warum ich nicht mal die erste Reihe scharf kriege, aber jetzt ist besser. Ich dachte schon, ihr wärt etwas verschwommen geworden während der zwei Wochen, wo ich nicht da war. Aber ist ja doch noch ganz okay. Ja, jedenfalls, also ich finde, dass es ein sehr interessantes Thema ist. Ich hoffe, dass es euch auch interessiert. Das ist irgendwie immer ein bisschen komisch. So, man bereitet eine Predigt vor und denkt, wie, das ist echt ein Hammerthema. Und dann kommen auf einmal manchmal so Zweifel und man fragt sich ja, vielleicht ist das eigentlich bloß mein Thema, das ich jetzt total interessant finde und es interessiert eigentlich überhaupt keinen anderen. Aber ich hoffe einfach mal, dass das irgendwie nicht der Fall sein wird heute, sondern dass es euch auch interessiert. Und zwar ist mein Thema heute, ich würde gerne darüber reden, wie man sich eigentlich sicher sein kann oder warum man sich sicher sein kann, dass die Gotteserfahrungen, die man gemacht hat, auch wirklich Gotteserfahrungen sind und nicht etwas, was man sich einbildet oder einredet. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wie man redet mit irgendwelchen ungläubigen Leuten, die da nicht an Jesus glauben, die sicher sind, dass es keinen Gott gibt, halt nicht an Gott glauben. Und man unterhält sich mit denen und legt so die Bibel aus und erzählt so alles Mögliche. Und irgendwann kommt dann ja eigentlich immer der Punkt, wo man so über seine Erfahrungen redet. Und dann kommt bei mir halt immer auch so ein Punkt, wo ich sage, ja, irgendwie, ich habe Gott echt erlebt, irgendwie auf verschiedenste Weise, irgendwie im Gottesdienst gewesen und dann im Lobpreis merke ich auf einmal, dass der Heilige Geist kommt und mir wird irgendwie richtig warm, ich fange irgendwie inwendig an zu schwitzen, ich kriege voll die Gänsehaut und Visionen und ich weiß auf einmal irgendwie, ja, Gott ist wirklich da, weil ich spüre den einfach. Und je mehr man so dann darüber redet, umso deutlicher sieht man dann im Gesicht seines Gegenübers Zweifel. Und irgendwann kommt dann die Frage, so ja, irgendwie, das ist ganz interessant, was du da erzählst, aber woher weißt du eigentlich, dass du das nicht alles eingebildet hast? Wie, man kann sich ja echt viele einbilden und du willst das doch auch irgendwie gerne genauso erleben und vielleicht ist es ja deshalb passiert. Und wenn du dann da im Gottesdienst bist und die Band spielt irgendwie ganz gut und es ist auch noch warm und alle sind am Rauchen, ist doch klar, dass man sich irgendwie komisch dabei fühlt. Woher willst du denn wissen, wie das, was du da erlebt hast, dass es nichts ist, was du dir eingebildet hast und vor allem, dass es nichts ist, was du irgendwie selber gemacht hast, indem du jetzt irgendetwas Geistliches getan hast, gebetet hast, gefastet hast oder sonst etwas und dass diese ganze Sache, die du da mitbekommen hast, nicht daher kommt, dass du eben sowas gemacht hast. Hey, und das ist irgendwie manchmal so, dass ich dann gar nicht mehr genau sagen konnte, warum ich eigentlich davon überzeugt bin, dass es wirklich eine Gotteserfahrung war und warum ich eigentlich sicher bin, dass ich es mir eben nicht eingeredet habe, dass ich es nicht selbst gemacht habe, sondern dass es wirklich von Gott kam. Und manchmal ist das echt so, wenn man das zu Ende denkt, dann irgendwie den Gedanken, wenn man dann irgendwie nach dem Gespräch nach Hause geht und das dann alles nochmal so durch den Kopf gehen lässt, dass da ja so ein bisschen Zweifel auch aufkeimt, so im eigenen Herzen und dass man sich dann ja schon selber fragt, so ja, ist es vielleicht wirklich so gewesen? Habe ich was vielleicht wirklich selber gemacht? Ist das echt Gott gewesen oder ist es vielleicht doch nicht Gott gewesen? Und das ist etwas, was einen als Christen ja wirklich irgendwie ein bisschen fertig machen kann, was total ärgerlich sein kann, dass man erst total davon überzeugt war, Gott erlebt zu haben und sich darüber freut und echt begeistert ist und sich freut, dass man diesen Gott erleben kann und dann auf einmal irgendwie zerrinnt diese Erfahrung, die man hat, irgendwie so wie Wasser, das man in der Hand hat und wie läuft dann so durch die Finger und man weiß nachher selber nicht mehr so genau, war das jetzt wirklich Gott oder war es nicht Gott? Ich weiß nicht, kennt ihr das Gefühl? Ach, das ist gut, dann habe ich ja doch ein paar Leute, die das vielleicht auch interessieren kann, weil ich habe nämlich eine Antwort darauf gefunden, die mich auf jeden Fall sehr zufriedenstellt. Und ich möchte heute über zwei Verse reden aus dem Hohenlied. Erstmal noch ein bisschen was dazu auslegen, das heißt also, ich komme erst nachher wieder so auf mein Thema zurück, ich hoffe, das stört euch nicht. Ist alles wichtig, gehört alles zur Predigt. Hohes Lied 3, Verse 1 bis 2. Ganz traurige Verse hier aus dem Alten Testament. Eigentlich ein sehr schöner Text, das Hohelied, ein unheimlich schönes Liebesgedicht, ein Liebesgebet, das Salomo geschrieben hat. Aber das sind traurige Verse. Auf meinem Lager in den Nächten suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. So stand ich denn auf und lief in der Stadt umher, auf den Straßen und Plätzen und suchte, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das Hohelied mal gelesen habt. Ich möchte das irgendwie gerne ein bisschen erklären. Also ich weiß nicht, ob das so ein Lied ist, wie wir uns das vorstellen, ob das irgendwie jemals vorgesungen worden ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil das eigentlich ziemlich lang ist für ein Lied und auch sehr viel im Text hat. Vielleicht ist es einfach bloß so eine Art Liebesgedicht gewesen, dass dieser König Salomo einer seiner Freundinnen, vielleicht sogar Frauen, das weiß man nicht so genau, geschrieben hat, nämlich einer Dame namens Sulamit. Und die beiden scheinen unheimlich verliebt zu sein. Und mal redet Salomo darüber, wie schön er seine Sulamit findet. Und mal redet Sulamit davon, wie schön sie ihren Salomo findet. Und das Ganze ist also ein richtig schönes, nettes, manchmal sehr kitschiges Liebesgedicht, das einfach nur von der Liebe dieser beiden Leute handelt. Aber trotzdem sind sich eigentlich alle Bibelausleger einig, dass es da eben nicht in erster Linie darum geht, sondern dass Gott dadurch etwas zum Ausdruck bringen möchte, nämlich wie sehr er eigentlich sein Volk liebt. Und dann gibt es Leute, die sagen, also gerade Juden sagen das, dass das Hohelied eigentlich davon handelt, wie sehr Gott sein auserwähltes Volk Israel liebt. Und dann gibt es christliche Ausleger, die sagen, ja, das stimmt vielleicht, aber es geht doch eigentlich viel mehr darum, wie Jesus die Gemeinde liebt, wie sehr Jesus hinter seiner Gemeinde steht und von der begeistert ist. Und manche Ausleger gehen noch einen Schritt weiter und sagen, vielleicht geht es sogar darum, wie sehr Jesus jeden Einzelnen von uns liebt. Vielleicht geht es auch viel mehr darum, dass hier die Liebesbeziehung von unserem Gott zu uns als einzelnen Christen gemeint ist. Und ich glaube, dass alles drei richtig ist. Es geht ja auch irgendwie alles genau in die gleiche Richtung. Und ich lese das Hohelied wirklich meistens so irgendwie, dass mich interessiert, was Jesus für mich empfindet und wie irgendwie meine Liebesbeziehung zu Jesus aussehen kann. Und wenn man es allein schon so liest, ist das Hohelied echt ein Text, der einen total umhauen kann. Gerade so in Phasen, wo man sich nicht so ganz sicher ist, liebt dieser Jesus mich eigentlich wirklich? Hat er echt Interesse an mir? Oder wie ist das irgendwie alles zu verstehen? Lohnt es sich oft unheimlich mal das Hohelied zu lesen, weil sehr viele Bilder da drin sind, wie Gott eigentlich für uns empfindet. Mehr Bilder wahrscheinlich als in jedem anderen Buch der Bibel, vielleicht mal abgesehen von so ein paar Jesaja-Kapitel auch im Alten Testament. Aber halt unheimlich viele Bilder, wie Gott eigentlich für uns empfindet. Und dann ist eine Stelle zum Beispiel da drin, das war irgendwie früher immer mein Lieblingslied, mein Lieblingsvers irgendwie fast in der Bibel, wo es heißt irgendwie, schau mich nicht an, denn ein Blick von dir hat mir das Herz geraubt. Es verwirrt mich, wenn du mich anguckst. Und wenn ich mir vorstelle, irgendwie, dass Gott irgendwie so für mich empfindet, dass Gott echt Flugzeuge im Bauch hat, irgendwie, weil er irgendwie in mich verliebt ist, und dass es genauso irgendwie mit jedem anderen von euch auch geht, dass Gott echt Flugzeuge vor Liebe im Bauch hat, dass er irgendwie schon verwirrt ist und nicht mehr vernünftig regieren kann, wenn wir im Lobpreis vor ihn kommen und wenn wir uns mit ihm auseinandersetzen und ihn anbeten, dass das irgendwie für Gott was richtig Heftiges ist, wo er eine Gänsehaut kriegt und irgendwie Adrenalin ohne Ende und dann vielleicht irgendwie den Heiligen Geist und die Rippen stößt und sagt, ah, der hat mich schon wieder angeguckt, Matthias hat mich schon wieder angeguckt, das ist doch völlig heftig. Aber dann ist das echt ein Gedanke, der mich immer wieder echt voll zum Staunen bringt und mich echt begeistert darüber macht, wie sehr Gott mich doch eigentlich liebt. Und allein deshalb kann ich euch das schon mal empfehlen. Lest doch mal das Hohelied. Guckt doch mal irgendwie, in was für intensiven Bildern, welche intensiven Liebesbilder Gott irgendwie benutzt, um zu zeigen, wie er euch lieb hat. Das ist echt etwas, was sich total lohnt. Naja, aber auf der anderen Seite ist halt das Hohelied manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, weil halt diese Sprache, die Salomo verwendet, ein bisschen altertümlich ist. Das Ding ist jetzt 3.000 oder 4.000, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall ein Haufen Jahre alt, mehrere tausend Jahre. Und so ist es natürlich, dass die Beschreibungen, die Salomo verwendet, etwas anders sind, als wir vielleicht heute unsere Frauen oder Männer beschreiben würden. Dass das einfach irgendwie sich etwas sehr von dem unterscheidet, wie wir heute reden. Und so versteht man es manchmal schlecht. Salomo war halt irgendwie König und er war sehr interessiert an militärischen Dingen und so fällt er manches Mal in die Militärsprache, wenn er die Schönheit seiner Freundin beschreibt. Und dann kommt er in Schwärmen und sagt so Dinge wie, ach meine Freundin, du bist so schön, dein Hals gleicht einem Wachturm. Und an anderer Stelle wird es sogar noch schlimmer. An den Wachtürmen scheint er echt richtig gefallen zu haben. Und er geht dann noch weiter und sagt, übrigens, deine Brüste sehen auch aus wie Wachtürme. Auch sie gleichen Wachtürmen. Und dann kommt er auf ihre Augen zu sprechen und sagt, ach meine Holde, deine Augen sind wie ein großes Heer in voller Beflaggung. Halleluja, das ist doch richtig geil. Und hey, ich meine, man muss dann vielleicht nicht jedes Wort irgendwie so unter auf die Goldwaage legen und unter die Lupe gucken, ob da irgendwie etwas drin ist inhaltlich. Das war einfach so das, was diesen König begeistert hat. Der war jemand, der Wachtürme unheimlich schön fand. Der war wahrscheinlich auch jemand, der so Heeresparaden wirklich richtig geil fand. Wenn irgendwie so das, die ganze Ebene voll Soldaten war und alle voll am Schimmern und ihre Lanzen in der Hand. Das war halt einfach was, was er richtig schön fand. Und er wollte jetzt nicht seine Freundin beschreiben. Ich habe das irgendwie früher manchmal gedacht und wir haben mir gefragt, meine Güte, wie mag die Frau wohl aussehen? Das muss ja echt derbe gewesen sein. Aber darum geht es natürlich überhaupt nicht, sondern er kam wieder zurück von seiner Heeresschau und hat gesagt, Mensch, das war so erhaben, dieses Heer und Wachtürme sind so eine coole Sache und irgendwie du bist genauso schön wie eben das. Naja, und jedenfalls, ich weiß gar nicht, warum ich das erzählt habe, wahrscheinlich einfach nur, um euch da ein paar Hinweise zu geben, wie man das Buch einfach mal lesen kann, nämlich ohne jetzt jeden von diesen Ausdrücken richtig auszulegen. Jedenfalls geht es im Hohen Lied eigentlich um zwei Themen, die ganz wichtig sind. Die kommen immer wieder. Nämlich erstens, wie schön die Liebe ist, wenn man zusammen ist. Wenn die Geliebten beieinander sind und sich aneinander erfreuen und eben Zeit miteinander verbringen. Und auf der anderen Seite, wie garstig, gemein und fies die Liebe sein kann, wenn man gerade nicht zusammen ist. Wenn der eine da ist und der andere ist dort. Wenn Salomo am Regieren ist und sie ist irgendwie da zu Hause und macht irgendwie, was man halt so gemacht hat damals. Und man sehnt sich so nacheinander und man würde so gerne irgendwie zusammen sein. Und man hat eigentlich so richtig Bock, irgendwie Zeit miteinander zu verbringen. Aber es geht halt gerade nicht. Und man ist getrennt und doch irgendwie mit dem Herzen immer noch beim anderen. Und es ist einfach irgendwie eine harte, traurige, schlimme Situation. Das sind so die beiden Themen, die jedes Mal, also die überall durch dieses Buch sich durchziehen. Und ich denke, dass es halt auch beides Themen sind, die wir aus unserem Leben mit Gott wahrscheinlich zur Genüge kennen. Ich hoffe mal, dass jeder von euch so diese Phasen kennt, wo es einfach toll ist, wo Gott so zum Greifen nahe ist und wo in jeder Anbetungszeit ist und in jeder stillen Zeit kriegt man unheimlich viel von Gott mit. Aber auf der anderen Seite gibt es dann ja halt auch so diese Zeiten, wo wir uns genauso verhalten wie dieses junge Mädchen da, von dem ich gerade vorgelesen habe, und Gott überall suchen, wo es möglich ist und ihn gar nicht so richtig finden wollen. Und wie bei ihr ist es halt so gewesen, dass sie durch die ganze Stadt gegangen ist und überall nachgefragt hat, hör mal, hast du meinen Lover gesehen? Das ist bei uns wahrscheinlich nicht so. Wir würden nicht durch die Fußgängerzone gehen oder irgendwie im Allee-Center alle Leute anhauen. Hör mal, hast du meinen Jesus gesehen? Den habe ich schon so lange nicht mehr erlebt. Sondern bei uns wäre das sicherlich anders. Wir würden Jesus auf andere Weise suchen, würden dann vielleicht mal das Telefon aus der Wand ziehen und anfangen zu beten und Zeit nehmen, für Jesus im Gebet zu suchen. Oder wir würden vielleicht Bibel lesen und dann gibt es halt dann auch so diese Zeiten, wo einem in der Bibel überhaupt nichts begegnet. Oder wir würden in Gottesdienst gehen und halt dieses Bild, dem ist halt aber halt irgendwie so diese Situation, dass wir Jesus überall suchen, wo es gerade möglich ist, aber ihn einfach nicht finden. Und natürlich glaube ich, dass Jesus auch in solchen Phasen da ist, denn das hat er uns ja versprochen, Matthäus 28 am letzten, dass er irgendwie immer bei uns sein wird. Aber halt diese Phasen, wo man Gott echt sucht und sucht und sich danach sehnt, ihn zu empfinden, wo man sich danach sehnt, wie Gott zu spüren oder irgendwie Bilder von ihm zu kriegen und seine Stimme zu hören, aber wo es einfach nicht so gelingen will und man einfach nicht so richtig durchbricht. Naja, und das erste Schöne und Beruhigende ist halt, dass es normal ist, dass es in so eine Liebesbeziehung hineingehört, dass Phasen da sind, wo man intensiv zusammen ist und kuschelt die ganze Zeit. Und dass es auch normal ist, dass Phasen da sind, wo man sich nicht so sehr begegnet, wo man echt Sehnsucht nacheinander hat, aber nicht irgendwie dahin kommt, also nicht in diese intime Beziehung hineinkommt, die man vorher gehabt hat. Aber ich habe mich natürlich auch gefragt, warum ist das denn eigentlich so? Denn es ist irgendwie so ein Zustand, so diese Sehnsuchtszeiten, die machen mich ja wirklich immer wahnsinnig. Das hasse ich ja richtig. Irgendwie immer, wenn Gott gerade weit weg ist, irgendwie denke ich, Mann, ich will aber doch irgendwie seine Nähe spüren. Ich will aber doch einfach, dass es immer intensiv ist. Ich will doch einfach, irgendwie immer, wenn ich bete, dass ich dann gar nicht mehr aufhören kann mit Beten und mir vornehme, eine halbe Stunde zu beten und nach zwei Stunden danach, Gott, lass uns doch noch 5 Minuten, es ist doch gerade so schön. Oder beim Bibellesen dann nicht irgendwie mich quälen und einen kurzen Psalm irgendwie zu lesen, Psalm 150 gerade durchzukriegen, sondern dann vielleicht, keine Ahnung, das ganze Alte Testament in einem Rutsch durchlesen, weil es gerade so cool ist, mit Gott Bibel zu lesen. ja gut, das habe ich jetzt auch noch nicht geschafft, das war ein bisschen übertrieben. Oder halt irgendwie in Gottesdienste zu gehen und immer die intensive Gegenwart Gottes da zu haben, das ist eigentlich das, was ich richtig cool finde. Und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Grund, warum es diese Sehnsuchtszeiten gibt, die uns manchmal so fertig machen, derjenige ist, dass uns solche Sehnsuchtszeiten sicher machen, dass das, was wir mit Gott erlebt haben, dass es wirklich von Gott ist und dass es nicht etwas ist, was wir selber gemacht haben. Denn wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt, ist es doch so, wenn wir das selber gemacht hätten, diese intensiven Gottesbegegnungen, dann würde es Sehnsuchtszeiten überhaupt nicht geben. Wenn ich das machen könnte, dass ich immer irgendwie intensiv Gottes Gegenwart spüren kann, wenn es irgendeinen Trick gäbe, den ich anwenden kann dafür, dann würde ich mit Sicherheit keine Zeiten haben, wo ich Gott weniger spüre, sondern ich würde immer Zeiten haben, wo ich voll in Gottes Gegenwart bin, wo ich Gott volles Pfund abkriegen würde. Und ich glaube, dass das irgendwie ein ganz wichtiger Faktor eben ist, dass es mir immer wieder zeigt, dass das, was ich erlebt habe, dass es wirklich etwas ist, was souverän von Gott gekommen ist und nichts ist, wie was ich mir selber erarbeitet habe, sondern dass es wirklich ein Gnadenwirken Gottes gewesen ist, was da passiert ist. Nehmen wir mal irgendwie ein Beispiel. Am Anfang, als ich gerade mit Gott gelebt habe, war Gottes Gegenwart bei mir oft so intensiv, dass ich umgefallen bin davon. So wirklich richtig buchstäblich irgendwie Gottes Gegenwart voll heftig da und so doll, dass ich einfach hingefallen bin und teilweise am Boden gelegen habe und nur noch gelacht habe, weil Gottes Gegenwart so stark da war. Und irgendwann macht es Poff und es hat aufgehört. Und ich bin überhaupt nicht mehr umgefallen. Ich habe Gott zwar immer noch erlebt, aber irgendwie diese Intensität war total weg. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, da ist doch irgendetwas falsch. Das ist doch eigentlich irgendwie das, was ich immer haben will. Ich will doch, dass Gottes Gegenwart immer so heftig da ist. Ich will doch gar nicht, dass das weniger ist. Und ich habe mich bemüht und ich habe gebetet und Bibel gelesen. Ich habe sogar mal versucht zu fasten, aber es ist einfach nicht wiedergekommen. Und irgendwann, jetzt vor 2 Jahren, bin ich dann doch noch mal einmal umgefallen, da habe ich in Hamburg ein Seminar gemacht und da war es im Lobpreis noch mal so, dass es eben noch mal passiert ist. Aber dazwischen die ganzen Jahre war es nicht und seitdem ist es auch nicht mehr. Und das ist eigentlich genau das, was mich so unheimlich sicher macht, dass das, was ich erlebt habe mit Gott, dass es wirklich Gott gewesen ist und dass ich es nicht selber gemacht habe, denn sonst wäre es heute noch mit Sicherheit genauso, wie es da war und ich würde einfach weitermachen damit. Aber so weiß ich, dass es auf jeden Fall so ist, dass Gott etwas Souveränes gemacht hat, dass es etwas Übernatürliches war, wo ich gar nicht zu kann und dass es einfach irgendwie mich sicher macht und mich gewiss macht, dass das, was da ist, von Gott war. Und ich glaube, dass das eben etwas ist, was die Erfahrung, die wir als Christen machen, ganz doll ausmacht, dass es etwas ist, was von Gott kommt und wo wir gar nicht viel zu können. Ich glaube schon, dass man sich darauf vorbereiten kann und dass, wenn man heilig lebt und wenn man viel betet und Bibel liest und so weiter, dass man vielleicht mehr von Gott erlebt, als das irgendwie normal üblich ist. Aber dass letzten Endes vieles vom Wirken Gottes etwas ist, was von ihm ausgeht und wo wir gar nichts zu können. Boah, man kriegt wenig Luft heute hier, oder? Hey, ist richtig anstrengend. Ein Beispiel noch dazu, das ist dann auch wie mein letztes, dazu, wie Gott sehr souverän handelt, ohne dass man das als Mensch steuern kann. 1. Samuel 19. Und die Geschichte ist so, dass der König Saul damals David verfolgt hat, seinen Kontrahenten, und dass er ihn umbringen wollte. Und da David hat Angst vor Saul und er flieht zum hohen Priester damals, zu Samuel, auf die Bergfestung Rama und versteckt sich da. Und Saul kriegt das mit und sagt sich, okay, ich schicke jetzt meine Geheimpolizei aus, ich schicke ein paar Boten dahin, lass David verhaften, lass den Kerl hierher bringen und dann spieße ich ihn auf. Und die Leute gehen los, sie gehen zu dieser Festung und Samuel ist eben ein großer Mann Gottes und er hat so eine Art Prophetenschule da. Und zu der Zeit, wo David da ist, ist da eben gerade so eine Art prophetische Konferenz oder so ein Gottesdienst. Und es ist auf jeden Fall so, dass der Heilige Geist unheimlich stark am Start ist da. Und die Wachen kommen dahin und sie haben die Hand schon am Heft des Schwertes, sehen David schon da stehen und wollen ihn jetzt festnehmen. Da heißt es, dass auf einmal der Heilige Geist über sie kam und dass sie in Verzückung gerieten. dass sie in Ekstase gerieten, könnte man vielleicht auch sagen. Und statt, dass sie jetzt diesen David verhaften, kommen sie in diesen Gottesdienst, der Heilige Geist fällt auf sie und sie fangen an zu prophezeien und vergessen, den Typen festzunehmen. Das geht irgendwie eine ganze Weile so, immerhin so lange, dass Saul sich irgendwann Gedanken macht, hör mal, meine Häscher, die kommen überhaupt nicht wieder. Eigentlich müssten die doch schon längst da sein und mein Speer ist auch schon poliert und eigentlich müsste doch jetzt langsam David kommen. Und er schickt die nächsten Häscher aus und sagt ihnen hier, die anderen haben versagt, geht ihr los, verhaftet David, bringt ihn mir, dass ich ihn umbringe. Und die Häscher gehen los und es ist immer noch irgendwie dieser heftige Gottesdienst, mittlerweile wahrscheinlich schon ein paar Tage. Und die Gegenwart des Heiligen Geistes ist immer noch irgendwie voll am Start. Und es passiert den Häschern genau das Gleiche, was den Ersten auch passiert ist. Nämlich sie kommen in den Gottesdienst rein, wollen gerade ihre Schwerter ziehen, da fällt der Heilige Geist auf sie. Sie fallen um, geraten völlig in Entzückung, vor Ekstase außer sich und prophezeien die ganze Zeit. Immerhin so lange, bis Saul sich wieder Gedanken macht. Und sich fragt, Mensch, wo bleiben denn diese liederlichen Geheimpolizisten? Warum bringen die mir nicht endlich mal den David her? Und er schickt die Nächsten aus. Und ihr erratet schon, was passiert. Es geht denen nicht besser. Sie platzen wieder in einen Gottesdienst hinein. Wieder fällt der Heilige Geist auf sie. Und sie fangen an zu prophezeien und vergessen, David zu verhaften, weil sie so in der Gegenwart Gottes sind. Und das Ende vom Lied ist, dass Saul sich irgendwann wieder Sorgen macht, und selber hingeht. Und ihm passiert sinngemäß genau das Gleiche. Er kommt dahin, platzt in einen Gottesdienst hinein, der Heilige Geist ist immer noch stark da. Und es heißt, er zog seine Oberkleider aus und weissagte vor Samuel und lag unbekleidet da jeden ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher spricht man, ist Saul auch unter den Propheten. Also ihm passiert genau das Gleiche. Und der Punkt, den ich machen will, ist, dass diese Leute eine absolut spontane Gottesoffenbarung gehabt haben. Von denen hat sich keiner gesagt, hey, wir gehen zum Priester, da kann man doch bestimmt Gott erleben. Lass uns doch irgendwie erstmal ein bisschen fasten, lass uns meditieren, lass uns ein paar Psalmen singen, lass uns beten, vielleicht passiert ja was. Sondern das waren Soldaten, die hatten einen Job auszuführen, die wollten eigentlich nichts lieber als irgendwie da rein, David verhaften, da raus und Auftrag ausgeführt. Die hatten gar keine Zeit dafür, Gott noch irgendwie zu erleben, sondern die wollten einfach ihrem Herrn gehorsam sein und ihren Job erledigen. Und stattdessen, es hat nicht geklappt, stattdessen ist der Heilige Geist auf sie gefallen. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn sie später mal sich gefragt haben, so ja, war diese Gottesoffenbarung, die wir da erlebt haben, war das jetzt wirklich irgendwie Gott oder war das vielleicht, dass wir selber das irgendwie gemacht haben, war das vielleicht, weil wir so super heilige Leute sind und weil wir sowieso immer so gefühlsmäßig anfällig sind für solche Sachen, dass sie dann genau gewusst haben, so nein, das war nichts, was wir gemacht haben, sondern es war etwas, was total spontan über uns gekommen ist. Und es hätte nicht funktioniert, dann einfach nochmal irgendwie nach Rama zu gehen und die gleichen Klamotten anzuziehen, die man damals anhatte und dann wieder irgendwie auf die gleiche Weise in diese Festung hineinzugehen und dann wieder irgendwie die Hand an den Schwertgriff zu tun und da wäre der Geist nicht durchgefallen, sondern es war einfach etwas, was Gott ganz souverän gemacht hat. Und ich denke irgendwie, das ist, ja, ich will nicht sagen, dass es ein Beweis ist, aber ich denke schon, dass es etwas ist, was uns sehr, sehr sicher machen kann, dass Gottes Handeln einfach etwas Souveränes ist, was von ihm ausgeht und wo wir uns als Menschen zwar bemühen können, das irgendwie herbeizuführen, aber es funktioniert einfach nicht. Und deswegen weiß ich irgendwie, dass das, was wir erleben, das, wo wir Gott erlebt haben, dass es wirklich etwas Echtes ist. Und falls ihr irgendwie dann wieder mal in so eine Verlegenheit hineinkommt, wie mir das manchmal passiert, und ihr diskutiert darüber mit jemandem und der fragt euch, woher wisst ihr das denn, dann könnt ihr einfach darauf antworten, ja, ich weiß das, weil ich es selber nicht machen könnte. Ich weiß das, weil ich mich echt bemühen könnte, aber ich würde diese Erfahrung nicht wiederholen können. Und deswegen weiß ich, dass es nichts ist, was von mir kommt, sondern dass es etwas ist, was Gott mir geschenkt hat. Amen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und den Lobpreis salbst. Gott, ich freue mich echt voll auf den Lobpreis. Ich freue mich echt voll darauf, mir dir hier begegnen zu können. Und ich bitte dich einfach, dass du hier richtig spürbar da bist. Gott, ich bete mir, dass du unsere Herzen aufmachst für dich, Herr, und dass du uns das schenkst, dass du einfach bei uns bist hier. Gott, ich bitte dich, dass du uns das Geschenk deiner Gegenwart gibst, Herr, und dass wir dich spüren können. Und Gott, ich bitte dich mir, dass du jeden, der hier in so einer Sehnsuchtsphase drinsteckt und gerne irgendwie mehr von dir merken würde, aber es klappt einfach nicht. Gott, mir, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, und dass du das beendest und dass du da durchbrichst. Gott, ich bitte dich, dass wir alle irgendwie unsere Lektion lernen, irgendwie, dass wir wissen, dass wir es nicht machen können, sondern dass du es bist, Herr. Aber ich bete dich, dass du bei jedem hier jetzt echt Gnade schenkst, Herr. Und dass du in dem Lobpreis hier wirkst und dass du fließt zu uns. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen berührst. Ich bitte dich, dass du hier zum Greifen nahe bist, Herr. Gott, ich bete mir, dass du körperliche Gefühle schenkst. Und ich bitte dich, dass du nicht, dass es uns warm wird, kalt wird, Gänsehaut, was weiß ich was. Aber dass wir echt spüren können, dass du hier bei uns bist, Herr. In Jesu Namen bitte ich dich das. Gott, es gibt echt keinen Ort, wo wir lieber sind als in deinem Arm, Gott. Nichts, wo wir lieber sind als in deiner Gegenwart. Und so bete ich dich, ja, so bitte ich dich, dass wir in deine Gegenwart reinkommen. Ja, so bitte ich dich echt darum, dass du es machst, ja, dass du uns das schenkst, in Jesu Namen. Vielleicht noch eins, ich bin relativ sicher, dass hier Leute sind, die Eindrücke von Gott haben, dass Gott irgendwie jetzt zu dir redet oder dass Gott vielleicht auch gleich irgendwie während der Lieder zu dir redet. Und es wird hier immer irgendwie ein Mikro sein, wo du das Alter sagen kannst. Und ich bitte dich, wenn Gott zu dir spricht, dann komm doch bitte nach vorne, dann nimm das Mikro und dann erzähl uns das auch. Yes.